Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich möchte heute über einen Text predigen, der uns allen bekannt ist, aber oft gar nicht so konkret betrachtet wird. Und dazu lese ich uns aus Malachi 3. Ja, ich bin der Herr. Ich habe mich nicht geändert. Und ihr seid noch immer die Nachkommen Jakobs. Seit den Tagen eurer Vorfahren seid ihr von meinen Bestimmungen abgewichen. Ihr habt euch nicht daran gehalten. Kehrt um zu mir, dann will ich zu euch umkehren, sagt der Herr Zebaoth. Ihr aber fragt, wieso sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich. Ihr habt gefragt, wie betrügen wir dich? Ihr unterschlagt etwas von dem zehnten Teil und von den Abgaben. Deshalb liegt ein Fluch auf euch, doch ihr betrügt mich weiter, ihr das ganze Volk. Bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Der Herr Zebaoth sagt, stellt mich damit ruhig auf die Probe. Seht, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Ich werde die Heuschrecken von euch abwehren. Sie werden eure Erntenerträge nicht mehr zerstören. Auch der Weinstock auf dem Feld wird Früchte tragen. Das sagt der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn euer Land ist gut. Das sagt der Herr Zebaoth. Tabuthema. Bei uns in Deutschland jedenfalls. Und ich denke, bei vielen in der Schweiz letztlich auch. Können wir das nachvollziehen? Über Geld redet man doch nicht. Geld hat man. Oder Geld beruhigt, sagt man auch. Aber ich möchte das Sprichwort ein wenig verändern und sagen, wir alle haben Geld und darum lasst uns auch darüber sprechen. Uns allen steht Geld zur Verfügung und darum ist es wichtig, offen auch darüber zu reden. Und was ist der Grund eigentlich dafür? Die Bibel, sie redet ganz offen darüber. Jesus spricht darüber, die Apostel sprechen darüber. Und ich habe festgestellt, es ist interessant, dass es kein Thema gibt, das so weit gestreut ist im Neuen Testament wie auch im Alten Testament. Es ist auffallend, wie oft in der Bibel von Besitz, von Geld die Rede ist und vom Umgang damit. Etwa 500 Stellen befassen sich ganz direkt mit dem Thema Geld. Über 700 Verse beziehen in irgendeiner Weise das Thema Geld mit ein und ca. 2350 Bibelverse handeln vom Umgang mit Besitz und Geld. Ein christlicher Vermögensberater hat einmal beim Bibellesen herausgefunden, dass die Bibel häufiger von Geld als vom Himmel redet. Ich fand das wirklich sehr merkwürdig. Sie redet häufiger von Geld als vom Himmel, weil Geld eben eine Realität ist, mit der wir uns beschäftigen und einmal auseinandersetzen wollen. Geld ist für viele Menschen ein großes Thema und für viele sicher auch ein sehr schwieriges Thema. Vielleicht hat in den letzten Minuten jemand unter euch gedacht, warum eigentlich heute dieses Predigtthema? Hat die Gemeindeleitung mich gebrieft und dazu aufgefordert? Gemeinden haben ja immer Aufgaben vor sich, also rede mal darüber. Aber ich kann euch beruhigen, das ist in keiner Weise der Fall. Jedenfalls heute Morgen nicht, aber Wenn sich jemand unter uns gedrungen fühlt, eine Sonderspende geben zu wollen, wenn der Herr dir es aufs Herz legt, dann solltest du wirklich auch reagieren. Ihr könnt das sicher gut verwerten, aber nein, die Bibel macht Geld zum Thema, weil es vielleicht auch das Thema der Menschen ist. Unser aller Thema. Und so wie wir heute Morgen hier versammelt sind, haben wir ja auch sehr unterschiedliche Finanzen zur Verfügung. Die einen unter uns verfügen über relativ wenig Geld. Sie müssen es sich sehr, sehr gut einteilen. Aber vielleicht gibt es auch jemanden unter uns, der sich ganz anders oder arm empfindet. Aber wenn du arm bist, wirst du dich trotzdem mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Oder du hast Privilegien, hast mehr als genug, dann lebst du vielleicht mit der Sorge, wie du mit deinem Geld umgehen kannst und bekommst dann kalte Füße, wenn die Aktien einmal fallen. Ich habe damit nie Probleme gehabt. Aber zwei Dinge fallen mir auf, wenn ich ins Neue Testament und ins Alte Testament schaue, wenn es ums Geld geht. Das Erste: Geld hat eine enorme Bindungskraft. Und diese Kraft droht uns Menschen auch zu lenken. Und dabei ist es ganz egal, ob du arm oder ob du reich bist. Diese Kraft beeinflusst Entscheidungen im Leben. Geld, so sagt Jesus einmal, Geld kann zur Religion werden. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wenn er vom Mammon spricht, ist damit eine Gottheit beschrieben. Also Jesus, er sieht sich in Konkurrenz. In einem Spannungsfeld sieht er den Menschen zwischen sich und dem Besitz. Der Umgang mit Geld kann den Glauben an den einzig wahren Gott in Frage stellen, weil das Geld eben eine ganz enorme Bindungskraft hat. Das Geld als ein Ersatzgott muss entlarvt und auch aufgedeckt werden, weil es uns Menschen innerlich zerstören kann. Aber das andere ist genauso wichtig. Geld hat auch eine enorme Segnungskraft. Für Jesus war das Verhalten in Sachen Geld ein Gradmesser für geistliches Leben. Der richtige Umgang mit Geld und mit Besitz ist Ausdruck einer vom Geist Gottes geleiteten Lebenseinstellung. Und darüber möchte ich mit euch einmal nachdenken. Ist deine Finanzkraft, die dir in die Hand gegeben ist, ein Segen fürs Reich Gottes? Ist das, was dir anvertraut worden ist, ein Potenzial an Segnungen für Menschen in dieser Welt, für die Gemeinde vielleicht, für irgendeine gute Organisation? Die Bibel, sie zeigt uns ganz unmissverständlich, dass zur Bekehrung des Menschen immer auch die Bekehrung der Geldbörse gehört. Martin Luther hat das ja einmal so formuliert, dass es drei Arten von Bekehrungen im Leben des Menschen gibt. Das erste ist die Bekehrung des Herzens. Dann gibt es die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung vom Geldbeutel. Und darum ist die Frage der finanziellen Unterstützung in einer Gemeinde zum Beispiel immer auch ein Zeichen der Dankbarkeit Gott gegenüber. Das, was ich christlichen Organisationen zur Verfügung stelle, ist immer Ausdruck meiner Dankbarkeit, dass mir etwas anvertraut worden ist. Wir geben unser Geld also nicht dem Kassenverwalter. Wir geben unser Geld auch nicht dem Pastor, sondern wir geben unser Geld dem Herrn. Wir geben nicht, um unsere inhaltliche Meinung, die wir vertreten, vielleicht etwas Nachdruck zu verleihen durch große Spenden. Auch das kommt häufig in Gemeinden vor und zum Bedauern auch manchmal in Freikirchen. Ich bin einer, der das finanziell hier richtig mitträgt. Darum muss ich auch mehr Gewicht haben. Nein, ihr Lieben, das Geld entscheidet nicht über das, was Gewicht ist und was meine Stimme letztlich bewirken soll. Niemals. Wir geben nicht, weil es die Leitung erwartet von uns, sondern wir geben es, weil Gott es von uns erwartet. Geld ist ein Thema, das vollständig losgelöst ist von dem Vielgeber, von dem Nehmer, der es hält. Geld ist immer zuerst ein Thema zwischen Gott und mir. Gibt jemand also nicht, dann raubt er nicht der Gemeinde die Finanzen, sondern er raubt sie Gott. Die Bibel ist da sehr klar an dieser Stelle. Und weil ich denke, Gott muss klar sein und muss deutlich reden, weil er die Gefahr des Geldes in unserem Leben sieht. Gott sagt zu seinem Volk in Malachi: Ihr habt mich beraubt, weil ihr nicht gegeben habt. Es wird in Malachi ja sehr überliefert, dass Gott davon ausgeht, dass ihm alles gehört. Alles, was mir zur Verfügung steht, ist letztlich eine Leihgabe Gottes an mich. Aber eigentlich gehört ihm alles. Wenn ich also gebe, dann gebe ich von dem, was ihm ohnehin gehört. Interessanter Gedanke fand ich bei Malachi. Nichts zu geben ist also Raubzug aus der Schatzkiste Gottes. Und das Volk in Malachi reagiert und sagt: Wie, Herr, was? Warum sollen wir eigentlich umkehren? Sieh doch, wie hingegeben wir dir dienen. Und Gott antwortet: Darf denn ein Mensch Gott berauben? Und das Volk sagt wieder: Wie haben wir dich denn beraubt, Herr? Und Gott sagt: Ihr habt mir nicht den Zehnten eures Einnahmen gegeben. Ich habe euch gesegnet, ihr durftet eure Ernte einbringen, habt mit euren Händen arbeiten können und habt tatsächlich vergessen, wem ihr es zu verdanken habt. Darum gebt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Ihr Lieben, in der Bibel finden wir keine einzige Stelle, wo Gott formuliert: Bitte ihm etwas zu geben. Bitte ihm etwas von unseren Finanzen zur Verfügung zu stellen. Keine einzige Bitte Gottes an uns. Überall ist es eine Aufforderung. Die Aufforderung nämlich, ihm zu vertrauen. Die Aufforderung, sich zu lösen von einem Teil des eigenen Einkommens, das uns ohnehin in kompletter Sicht von Gott geschenkt ist. Und ich habe festgestellt, Menschen haben damit ihre Schwierigkeiten. Bei einer Taufe ist es passiert, dass jemand in einem offenen Gewässer getauft wurde und einige Zuschauer war es aufgefallen, dass der Täufling seine Geldbörse mitgenommen hat in die Taufe und sie mit untertauchen ließ und hat anschließend gesagt, dass er möchte, dass Gott auch Herr seiner Finanzen ist. Und er hat Schwierigkeiten immer damit gehabt und darum hat er es mit der Taufe neu deutlich machen wollen. Von mir aus, habe ich gedacht. Einer jungen Akademikerin ging es damit so schlecht und sie sagte, in meinem Leben hatte ich immer das Gefühl, dass das Geld mir in meinen Fingern zerrann, sobald ich es hatte. Und während meines Studiums und meiner Ausbildung stand mir nur wenig Geld zur Verfügung. Also hatte ich eine gute Ausrede, dass es nicht reicht. Aber dann, als ich voll verdiente, änderte sich wirklich gar nichts. Es klappte einfach nicht. Und ich fragte mich, wieso bloß? Und dann berichtete sie, als ich Christ wurde, war es auch nicht anders. Es kam nur dazu, dass ich verstanden hatte, dass man von mir sagte, dass ich als sogenannte Gutverdienende mich an dem Haushalt der Gemeinde beteiligen sollte. Aber wovon bloß? Mein Geld reicht ja nicht einmal für mich. Und ich muss euch sagen, das ist meine Erfahrung ja auch oft. Vielleicht sind einige von euch solche Gefühle und Überlegungen im Blick auf die eigenen Finanzen nicht fremd. Die Herausforderung beim Geld, beim Thema Geld, nicht nur um uns selbst besorgt zu sein, scheint mir eine ganz riesige Herausforderung. Und umso wichtiger scheint es mir auch immer wieder, darüber zu reden. Jesus hat in seiner ersten großen Predigt, der Bergpredigt, einmal gesagt, sorgt euch nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen genau diese Wahrheit auch erfahren haben. Geld ist für viele von uns ein Thema, das doch zwiespältige Gefühle hervorruft. Und die Bibel macht uns darauf aufmerksam, dass unser Leben nicht aus dem besteht, was wir besitzen. Deine finanzielle Lage und Verfügbarkeit entscheidet niemals über deinen Lebenssinn. Aber die Realität in unserer Gesellschaft scheint anders auszusehen. Fast alles hängt ja am Geld. Nichts ist umsonst. Wohnung, Lebenshaltung, Ausbildung. Selbst wenn du krank bist, musst du noch zahlen. Und schon bei den elementaren Bedürfnissen kommen wir ohne Geld schon gar nicht aus und wir kommen in Schwierigkeiten. Wir brauchen Geld, um uns sicher zu fühlen, ohne Angst in die Zukunft leben zu können. Und auf der anderen Seite wird uns an allen Ecken und Enden Geld abverlangt. Steuern, Solidaritätszuschläge, Gebühren der Stadt, Sozialabgaben, was weiß ich. Es ist unglaublich, was da alles abgezogen wird. Und ihr Lieben, interessanterweise schauen wir manchmal, wenn wir den Lohnzettel bekommen, auf das, was abgezogen wurde, als auf das, was bleibt. Es gibt Menschen, die in der glücklichen Lage sind, hier überhaupt keine Probleme zu haben, tatsächlich so konsequent zu sein, wie sie es sich wünschen. Aber die meisten von uns tragen zwei Stimmen in sich, die sich nicht vertragen. Auf der einen Seite wissen sie, jawohl, ich weiß, das gehört zur christlichen Nächstenliebe und zur Verantwortung auch abzugeben. Aber was kann ich mir dann eigentlich erlauben, wenn ich 20, 50 oder 100 Franken an die Gemeinde gebe? Was bleibt mir dann noch zum Leben? Der Konflikt zwischen Anspruch und den Möglichkeiten, die wir empfinden, ist groß. Da gibt es zunächst den Anspruch, wir lesen vielleicht im Wort Gottes, dass Gott uns herausfordert, im Vertrauen zu leben. Und immer wieder spricht ja auch die Leitung davon, von diesem Wunsch, tragt doch auch finanziell euch am Leben der Gemeinde mit eurem Beitrag bei. Es gibt Möglichkeiten, die ich subjektiv einschätze. Und wir glauben zu wissen, was geht und was nicht. Und wir spüren dann auch diese Diskrepanz oft genug zwischen dem Anspruch und den Möglichkeiten, die wir empfinden. Und woran liegt das? Und was hindert uns dann eigentlich daran? Ich habe festgestellt, es ist letztlich der Bedarf an Sicherheit. Denn jedes Mal, wenn du gibst, gibst du etwas auf von einer selbstgebastelten Sicherheit im Vertrauen und sagst, Herr, im Vertrauen darauf, dass du dein Versprechen hältst, gebe ich. Und das ist dann wieder ein Moment der Unsicherheit. Das Bedürfnis der Sicherheit aber bleibt. Und manchmal ist es das Hindernis, das uns die Freiheit nicht nimmt zu geben. Und dieses Problem ist fast so alt wie die Geschichte des Volkes Gottes überhaupt. Den Segen, den Gott für uns bereithält, ein Leben, mit dem wir glücklich und zufrieden sein können, ein Leben, in dem wir uns sicher fühlen, so sagt Gott, das hängt damit zusammen. Und jetzt, ihr Lieben, hört gut zu, dass du mit 90% deines Einkommens besser leben kannst als mit 100. Dass du mit 90% deines Einkommens besser leben kannst als mit 100. Glauben wir das? Ja, ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, für manch einen von uns sehr schwer und für andere ist es wieder leicht, weil sie es vielleicht gelernt haben. Gott, er offenbart uns seinen Willen in diesem Bereich sehr deutlich. Vielleicht sehr bewusst auch, weil er weiß, welche Bindungskraft das Geld hat. Aber er zeigt uns auch, auf welche Art und wie er unser Vertrauen segnen will. Er sagt, prüft mich doch darin, ob ich euch nicht den Himmel auftun werde. Viele haben das manchmal so verstanden, also wenn ich 200 Franken gebe, dann bekomme ich 200 Franken irgendwie da zurück. So ist es nicht gemeint. So ist es nicht. Vielleicht ist es manchmal so, aber das ist kein Automatismus. Zu Israel hat er gesagt, ich habe den Fresser bedroht, die Heuschrecke ist damit gemeint und ich habe den Fresser gesetzt, dass er deine Ernte nicht antasten darf. Hast du das eigentlich als einen Segen erlebt, dass der Fresser nicht da war? Meine Frau und ich haben erlebt, dass wir in manchen Zeiten mit sehr wenig auskommen mussten. Und ich sage euch, wir waren nicht weniger glücklich, als wir es heute sind. Wir konnten leben mit wenig und wir haben uns wenig leisten können. Aber unsere Lebensfreude hängt nicht davon ab. Gott sagt, ein erfülltes Leben, Lebensfreude entsteht da, wo du lernst, bis in deine Finanzen hinein mir zu vertrauen. Und liebe Geschwister, damit das hier noch einmal ganz deutlich wird, mir geht es heute Morgen nicht darum, den Zehnten eures Einkommens als Spende zu entlocken. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Das steht mir nicht zu. Denn diese Verantwortung hat jeder von uns letztlich vor Gott. Gott hat sie dir in die Hand gelegt. Jeder gebe so, wie es ihm Gott aufs Herz legt. Das klingt fromm und so kann es auch geschehen, aber ich halte das für eine nicht biblische Regel. Ich glaube, dass Gott uns selten eine dauerhafte Spende aufs Herz legt. Sein Wort spricht an dieser Stelle sehr deutlich, sondern es heißt in der Bibel, ein jeder gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es geht also nicht um die wortgetreue Erfüllung eines alttestamentlichen oder des neutestamentlichen Wortes, sondern es geht um die Anbetung Gottes und um die Art und Weise, wie ich gebe. Und dazu möchte ich euch an die Lesung des Textes aus 1. Korinther 29 erinnern, was wir vorhin gehört haben. Die Situation damals war ja die, dass David einen Tempel bauen wollte und Gott ihm dann gesagt hat, nein, dein Sohn Salome sollte den Tempel bauen. Aber was David macht, fand ich, war etwas Wunderbares. Er beginnt sozusagen die Ressourcen anzulegen, die nötig sind, damit die nächste Generation, nämlich sein Sohn Salomo, den Tempel bauen konnte. Und dann heißt es, darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus meines Gottes große Mengen Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz zu beschaffen. Sie sind für die Geräte, die hergestellt müssen. Ebenso Edelsteine, Halbedelsteine und andere wertvolle Steine in verschiedenen Farben sowie große Mengen von weißem Marmor, weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz noch 3000 Zentner reines Gold und 7000 Zentner reines Silber. Mit einem Teil davon sollten die Innenwände verkleidet werden, das Übrige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und alle sonstigen Arbeiten der Künstler bestimmt. Und dann sagt er, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen. Und da bewiesen die Sippenoberhäupter ihre Opferbereitschaft und spendeten für den Tempelbau 5000 Zentner Gold, dazu 10.000 Goldmünzen, 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Bronze und 100 Zentner Eisen. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie für den Tempelschatz. Und das war die Situation, die mich fasziniert hat zu lesen. Der König David, er hatte eine Vision eines gewaltigen Tempels in Jerusalem. Der sollte prachtvoll werden, weithin sichtbar für alle Menschen, die sich Jerusalem von irgendeiner Seite nahen. Ein Prachtbau zur Ehre Gottes, um seinen Namen groß zu machen, seine Gegenwart zu erfahren, um gesegnet zu werden, und die Herrlichkeit Gottes sollte den Tempel erfüllen und sollte erfahrbar werden für jedermann. Hier im Tempel sollten Menschen Gott begegnen. Liebe Gemeinde, was ist das für eine Vision vom Hause Gottes? Der Tempel, ein Ort, um Gott zu erfahren. Vielleicht könnt ihr von daher auch verstehen, warum die Juden die Klagemauer so verehren. Sie ist nämlich ein Teil des salomonischen Tempels. Jede Generation, und lasst mich das als weiterführenden Gedanken sagen, jede Generation braucht eine Vision. Eine Vorstellung von Dingen, was Gott durch uns und auch durch euch hier in der Gemeinde in Schaffhausen machen möchte. Es wirkt ja manchmal etwas flatterhaft, wenn man könnte auch sagen, das ist unsere innere Perspektive, unser inneres Bild von dem, was werden soll. Lebendige Gemeinde hier vor Ort Und ich frage euch, ob ihr diese Vorstellungen überhaupt teilen könnt. Glauben wir, dass der Herr in unserer Generation heute noch so wirken will, um eine Grundlage für die Gemeinde in der Zukunft zu legen? Wir bauen jetzt bereits an dem Bild der Zukunft, was wir jetzt tun und welche Auswirkungen es haben wird. Ich habe gelesen, kurze Zeit nachdem der große Walt Disney Park eingeweiht wurde, sagte jemand: Schade, dass Walt Disney das nicht erleben und sehen kann. Und Mike Warnes, der Direktor von Disneyland, hat geantwortet: Er hat es gesehen, was wir jetzt sehen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Disney hatte damals ein inneres Bild und er ist darauf zugegangen, auch wenn er nicht mehr die Erfüllung vor Augen hatte. Salomo konnte den Tempel einweihen, weil sein Vater die Grundlage gelegt hatte. Und liebe Gemeinde, jetzt bin ich wieder beim Thema Geld. Ich lese noch einmal: Ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses zusammengetragen, wie ich konnte. Gold, Silber, Bronze, Erz, Eisen, Holz für die Geräte, die daraus hergestellt werden und so weiter. Weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich das, all mein privater Besitz, ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. Und dann sagt er am Ende diesen Abschnitt: Wer ist nun bereit, ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Es ist nicht interessant, wie sehr David von seinen Spendensummen redet. Eigentlich redet man ja nicht darüber, was man selbst gibt oder das verhältnismäßig ist oder es sich so gehört. Das lasse ich einmal dahingestellt sein. Wichtig ist, was er zu Beginn sagt: Ich gebe es für den Bau des Hauses meines Gottes. Und darum fragt er: Wer ist nun bereit, etwas für den Herrn zu geben? Es geht um die Sache Gottes. Es geht um die Sache Gottes in dieser Welt. Die Kollektenrede von David hatte seine Wirkung. Das konnte der Kassenverwalter sehen, denn seine Kasse war zum Bersten voll. Und dann lesen wir einen fantastischen Satz: Und das Volk jubelte über diese Freigebigkeit, denn alle hatten dem Herrn großzügig und froh gegeben, und auch der König David freute sich sehr darüber. Und dann lesen wir bei der Einweihung etwas Interessantes, das uns heute eigentlich sehr aktuell beschäftigt. Und wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören und aus fernen Ländern kommen, deinen Namen anzubeten, dann werden sie vor dir und den Wundern der gewaltigen Macht Gottes hören. Und wenn sie dann zu diesem Haus gewandt beten, höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, um was sie dich bitten. Denn alle Völker der Erde sollen sich erkennen und achten, so wie dein Volk, die Israeliten, es tun. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt. Hier sind die Menschen gemeint, die in unseren Tagen als sogenannte Flüchtlinge auch zu uns kommen. Der Tempel Gottes soll ein Willkommensgruß an die Nation in dieser Welt sein. Die Gemeinde Jesu ist ein Willkommensgruß Gottes an die Nation dieser Welt. Sie sollen die Wirklichkeit Gottes unter uns erfahren, und das geht eben nicht ohne Finanzen. Und darum meine Ermutigung an euch heute, dass ihr selbst das prüft, immer wieder neu. Und ich glaube, dass ihr der Gemeinde helft, nicht der Gemeindeleitung, nicht den Mitarbeitern helft, ihren Dienst zu tun, sondern dass ihr gemeinsam den Bau des Hauses voranbringt. Und ganz am Ende spricht David ein Dankgebet. Er preist Gott über allem, was er geschaffen hat, und erinnert, dass aller Reichtum von ihm kommt. Ihr könnt es zu Hause nachlesen. 1. Chronik 29, 10 bis 18. Und wegen dieser Freude, liebe Gemeinde, am Haus Gottes, ist Geben seliger als Nehmen. Wegen dieses Wirkens Gottes unter uns ist Geben seliger als Nehmen, weil es unsere Herzen fest auf Gott hinausrichtet. Das ist ein Stück praktische Theologie im Alten Testament, und ich wünsche uns allen, dass wir gepackt und motiviert sind von dem, was der Herr unter uns tun will, und wir immer unsere Geldbörsen öffnen. Und dass niemand in unserer Mitte denkt, ja, die anderen werden es schon richten, sondern dass du es bist, der mit Gott darüber redet und der seine Hand öffnet. Geben ist seliger als Nehmen. Und darum gibt es auch keine Appelle heute Morgen zu geben, sondern ich möchte dich in das Staunen hineinführen über das, was Gott unter uns tut und Gott unter uns tun will. Denn das ist der Lebensstil Gottes, immer verschwenderisch und segnend. Paulus hat einmal über Jesus gesagt: Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und diesen Dank möchte ich liefern. Ich persönlich in meinem Herzen. Und die Frage ist: Möchtest du das auch? Amen.